dann erstmal schön, dass ihr alle heute hier hingekommen seid, vor Ort. Freut mich sehr. Viele bekannte Gesichter, auch einige neue. Wir sind das zweite Mal jetzt bei Next Media zu Gast mit dem KI-Köpfe-Podcast und haben heute Paul Ostwald hier. Schön, dass du auch gekommen bist, Paul.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, worüber wir reden könnten. Und ich fand es total klasse, dass du zugesagt hast, heute mit dabei zu sein, weil du mit deinem gemeinsamen Gründer Gregor Becker ein wirklich interessantes Unternehmen gegründet habt. Nämlich 2023 habt ihr Morning Crunch gegründet und ihr habt da sozusagen ein Unternehmen ins Leben gerufen, was im Kern Newsletter versendet an Menschen, an vor allen Dingen finanzinteressierte Leserinnen und Leser, die ihr auch liebevoll Cruncher nennt. und eigentlich von Anfang an auf ein KI-gestütztes Produktionssystem auch gesetzt habt. Und dieses System, worüber wir natürlich gleich ganz viel erfahren wollen, nach euren Schilderungen beschleunigt das einerseits die Suche von Quellen und aber auch deren Aufbereitung. Ihr betont natürlich aber gleichzeitig auch immer, dass die Newsletter am Ende von Menschen geprüft, formuliert und verantwortet werden. Wenn man jetzt guckt, wo ihr so steht, dann kann man auf eurer Seite lesen, dass ihr mittlerweile 218.000 Cruncher habt. Und das Investment, also die Zeitung, das Investment hat im Juni diesen Jahres berichtet, dass eben ihr einerseits diese 200.000 Leserinnen und Leser erreicht, dass im Durchschnitt 55-56% Öffnungsrate ist bei euren Newslettern und dass ihr im letzten Jahr knapp 500.000 Umsatz gemacht habt. Das Ganze vollständig werbefinanziert, ohne ein Abo-Modell. Ich finde es besonders spannend, dass du heute hier bist, weil ich natürlich als KI-Verantwortlicher in einem Medienunternehmen mich sehr intensiv mit der Debatte um die Nutzung von KI in den Medien beschäftigt habe. Und ich finde, ihr fallt da eigentlich mitten in diesen Grundsatzstreit, den man gerade beobachten kann. Und ich habe, um quasi ein bisschen den Rahmen zu setzen, einige der Ereignisse mal mitgebracht. Also einerseits gab es das Ereignis beim Tagesspiegel, wo die publizistischen Aktivitäten des früheren Chefredakteurs und Kolumnisten Stefan Andreas Kastorf eben gestoppt wurden vom Tagesspiegel, nachdem dieser ungekennzeichnete KI-Meinungstexte veröffentlicht hatte. Dann gab es ein Ereignis, nämlich die FAZ hat einen Gastbeitrag des thüringischen Ministerpräsidenten Mario Vogt offline genommen, der sozusagen, wo man Zweifel hatte von Seiten der FAZ, dass die menschliche Urheberschaft hier gegeben ist. Und der Spiegel-Chefredakteur Dirk Kurbjuweit hat vor kurzem erklärt, dass beim Spiegel hat gesagt, Zitat, wir lassen unsere Texte nicht von einer KI schreiben oder umschreiben. Der Spiegel solle ein Fest von Menschen für Menschen bleiben. Ich möchte das Gespräch mit dir beginnen mit der Frage an dich, ob ihr den richtigen Weg früher erkannt habt als alle anderen oder ob ihr den falschen Weg früher eingeschlagen habt.
Wahrscheinlich beides. Ich würde vorweg sagen, ich glaube, auf dem rechten Weg sind, also das ist, glaube ich, eine schwierige Frage, was der richtige Weg ist. Also für uns, glaube ich, war der Weg gut, den wir von Anfang an gegangen sind, aber vielleicht einmal dann so ein bisschen dazu, welchen Weg wir überhaupt gegangen sind. Also wir haben 2021 tatsächlich angefangen mit der Idee zu spielen. Damals hieß das noch Playground. Das war, bevor dann ChatGPT kam. Also bist ja noch länger im KI-Geschäft als ich. Du kennst die Zeit noch.
Kennst noch vor ChatGPT.
Wollte ich ganz sagen, das war dann GPT-3 gab's dann.
Und GPT-2.
Und das war alles immer in diesem Playground-Fenster. Mhm. Du hast da Sachen reingetan und dann kam so ein Output raus. Da haben wir angefangen, überhaupt uns mal zu fragen, was passiert da eigentlich in der Medienwelt? Also ich war zu dem Zeitpunkt in einem Medienkonzern in der Schweiz. Wir haben viel Sportmedien gemacht. Ich hatte das davor schon ein Medienunternehmen mitgegründet. Da ging es darum, mit KI Journalismus zu übersetzen, um Sprachbarrieren abzubauen und so weiter. Also das Thema hat mich immer beschäftigt. Und dann kam eben dieser GPT-Moment, wo wir dann beide, also mein Mitgründer und ich, draufgeschaut haben und gesagt haben, ey, das verändert natürlich schon, wie Journalismus und Medien in der Zukunft funktionieren werden. Und ich glaube, die Einsicht damals war dann so ein bisschen der Anstoß zu sagen, okay, dann lass uns doch mal damit rumspielen und mal gucken, was passiert. Wir haben uns dann ein Format rausgesucht, Newsletter, was ja an und für sich erstmal relativ straight forward ist. Es ist im Endeffekt textbasiert. Es ist allein schon durch die Technik limitiert. Es ist nicht, es gibt keine Videos in der E-Mail. Es gibt auch kein Audio in der E-Mail, sondern eine E-Mail ist mit HTML ziemlich klar definiert, was da passieren kann. Das heißt, wir haben dann ein relativ, ich würde mal sagen, standardisiertes Format genommen und versucht, mit KI herauszufinden, was kann man damit machen. Sind dann relativ schnell auch zu der Erkenntnis gekommen, man kann viel automatisieren, was einem hilft, Texte zu verfassen, aber man kann am Ende nicht die journalistische Leistung ersetzen, Texte wirklich so zu formulieren, dass Leser sie gerne lesen und wiederkommen und immer wieder, ich meine, bei 50% Öffnungsrate sind auch viele dabei, die jeden Tag mitlesen. Hm. Das kriegst du nicht über KI zu 100% hin.
Du sprichst jetzt über die Technologie. Ja. Nimm uns nochmal zurück zu dem Moment, wo ihr gegründet habt. Was würdest du sagen, stand da im Mittelpunkt als Motiv für euch? War es das Informieren über Finanzthemen oder war es auch ein Stück weit die Begeisterung, diese Technologie einzusetzen?
Ich glaube, beides und noch mehr. Ich glaube, es war einerseits sicherlich, also ich habe Wirtschaft studiert in England, mein Mitgründer Gregor auch, und wir haben beide dann Morning Brew und andere Newsletter aus den USA gelesen und haben gesagt, warum gibt's das nicht für Deutschland? Mhm. So, ich habe dann noch beim Handelsblatt Orange mitgemacht. Das war so ein Jugendformat, das wurde dann eingestellt, weil man gemerkt hat, der Durchschnittsleser von Handelsblatt Orange war auch 63. Und dann, also es war auf jeden Fall immer so ein eigenes Bedürfnis. Ich will Wirtschaftsnachrichten lesen. Ich will sie auch in Deutschland lesen. Und ja, es gibt ein tolles Handelsblatt und es ist so, aber im Endeffekt fehlte da uns was ein bisschen zugänglicher, ein bisschen leichter ist und irgendwie täglich informiert und auch Spaß macht beim Lesen. Das war so sicherlich der eine Anreiz. Der andere war schon zu schauen, was geht mit dieser Technologie. Und der dritte war dann auch, dass wir beide in Medienhäusern waren und gesagt haben, hey, also irgendwie da passiert was und intern weniger.
Ja. Hättest du dir vorstellen können, Morning Crunch auch ohne KI machen?
Ja, wir haben ja auch, also bis heute schreiben wir auch sehr viel, also natürlich selbst. Das heißt, ich sitze auch immer noch ab und zu da und schreibe mit. Also ich glaube, wir hätten das schon auch ohne gemacht. Ich weiß im Endeffekt nicht, ob die Skalierung im kleinen Sinne, also dass wir jetzt irgendwie 6 Newsletter, 7 Newsletter haben und so, ob das möglich gewesen wäre. Es wäre dann wahrscheinlich einfach kleiner geblieben.
Du hast mir erzählt, du kommst aus einer Journalistenfamilie.
Oh Gott, habe ich das gesagt?
Hast du gerade gesagt? Ja. Also, es klang aber eigentlich ganz nett, als du es eben gesagt hast.
Okay.
Nicht so von oben.
Ja, gut, danke.
du hast beim Handelsblatt gearbeitet. Wie siehst du dich denn selbst? Also, und wie siehst du dich auch quasi als Geschäftsführer von Morning Crunch? Seid ihr ein journalistisches Medium? Seid ihr ein Medienunternehmen? Seid ihr ein Softwareunternehmen?
Sehr gute Frage. Davor kurz die eine kleine Richtigstellung. Ich habe beim Handelsblatt immer nur frei gearbeitet.
Okay.
Und frei. Dass ich eine E-Mail bekomme morgen. Genau, also ich glaube, für uns, wir sind ein journalistisches Unternehmen. Also wir im Kern stehen Inhalte, Vermittlung von Inhalten. Genau das, was eben auch Journalismus, glaube ich, ausmachen sollte. Wir sind aber natürlich ein bisschen anders in der Herangehensweise als jetzt das klassische Medienhaus. Ja, also ich glaube, wir sind einfach gegründet worden zu einer Zeit, wo natürlich Technologie uns Sachen ermöglicht hat, die Medienhäuser im klassischen Sinne gar nicht hatten, also die Chance, die sie gar nicht hatten. Deswegen, ich glaube, klar, Medienunternehmen, aber vielleicht ein bisschen technologieaffiner, als man so das Bild vom Medienhaus im Kopf hat. Ihr seid natürlich anders, aber...
Ist denn ein Newsletter ein journalistisches Produkt für dich?
Ja, absolut. Also und ich glaube, Deutschland noch weniger. Also ich glaube, dass wenn du in die USA schaust, Morning Brew, das seit 2015 eins der Leitmedien in den USA ist, du hast da eine ganze Fülle. Wir sprachen gerade kurz vorhin über sehr nischige Newsletter, die es in den USA gibt. Ich lese zum Beispiel Paul Krugman, ein Ökonom, der war bei der New York Times, ist rausgegangen, schreibt seinen eigenen Newsletter inzwischen. Also von dieser ganzen Substack-Welt mal gar nicht zu sprechen, was es da noch alles gibt. Ich glaube es am Ende jedes also es ist ein Medium von vielen. Am Ende ist ja die Frage, was drinsteht. So, und da gibt's Linkschleudern und Newsletter, die irgendwie, weiß nicht, Coupons verkaufen, in allen Ehren, wahrscheinlich besseres Geschäftsmodell als unseres langfristig. Aber und dann gibt's Newsletter, die ganz tolle Inhalte produzieren. Das heißt, ich glaube, da wäre ich unabhängig von, würde ich mal sagen, ist unabhängig vom Format am Ende.
Ihr seid ja spannend, weil ihr seit Tag 1 KI benutzt und auch recht offen darüber sprecht, dass ihr das einsetzt. Und ich glaube, wir sind jetzt einer Meinung, dass ihr ein Stück weit ein Medienunternehmen seid und auch journalistische Inhalte produziert. Ich fände es spannend, mal beispielhaft anhand einer eurer Newsletter da durchzugehen und zu verstehen, an welchen Stellen und wie ihr eigentlich KI einsetzt.
Total gerne. Also was wir von Tag 1 machen, ist natürlich, also bei der Recherche KI mit einzusetzen. Wir haben Zugänge zu Nachrichtenagenturen, also einen Reuters und andere. Wir haben Zugang zu Finanzdaten, die für uns natürlich sehr wichtig sind, gerade wenn es so um Quartalsberichte geht und um Earnings Season, aber auch Insiderhandel und so, der angemeldet werden muss. Solche Sachen, die ziehen wir uns über Datenquellen, also ohne da jetzt zu technisch zu werden. Und natürlich nehmen wir dann auch diese Daten und diese Informationen, um erste Textentwürfe oder, sag mal, ein Briefing für einen Redakteur zu schreiben und vorzubereiten. Da steht dann drin, was ist eigentlich, ja, was sind die Themen, die in dieser Geschichte relevant sind. Und dann brauchst du aber natürlich jemanden, der das Korrektur liest und vor allen Dingen schreibt. Also das sind ja dann nur Rohinformationen. Den Ton, wenn du liest ja bei uns hoffentlich natürlich mit.
Klar.
Super. Wir schreiben natürlich anders, den Stil, den Ton, den kriegst du so mit KI gar nicht hin. Also da sitzt ein Redakteur und ein Redakteur und schreibt das dann. Und dann geht's aber am Ende, sobald der Text steht, nochmal in die KI-Pipeline zurück. Und da geht's dann um Geschichten wie Fact-Checking, um also Zahlen prüfen, Rechtschreibfehler, ein paar Formulierungsthemen. Da sind ein paar journalistische, sag mal, Einführungsvorlesungen, Journalismus-Themen drin, also von passivem Satzbau in aktive Formulierungen und so, und schlägt dann nochmal ein paar Verbesserungen vor, und dann sitzt da der Kollege oder die Kollegin und entscheidet, ob man das jetzt einbaut oder nicht. Und wir leben tatsächlich dann davon, oder das, wo wir sehen, das ist das, was den Lesern am wichtigsten ist. Wir haben immer unten noch einen Text, einen Absatz, der heißt, warum das wichtig ist, wo wir einordnen, warum, ich sag mal jetzt heute zum Beispiel, Iran-Krieg, warum jetzt die Straße, die Schließung der Straße von Hormuz, warum das wichtig ist für dich als Privatanleger oder Menschen in Deutschland. Die Biege, die kriegt KI auf keinen Fall, also aktuell noch nicht hin. Das schreiben wir alles selbst. Also das.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt Redakteurin, Redakteur den Newsletter verfasst und die KI hat den ersten Schritt absolviert, die Recherche gemacht? Ist es dann ein großes Dokument, was der Mensch dann liest? Und oder wie
ja, das ist ganz spannend. Also ich meine, viel von unserer KI ist kein großes Hexenwerk. Also wir haben das halt so gebaut, dass es bei uns ins CMS, also ins Content Management System, aus dem heraus dann die Texte veröffentlicht werden, direkt reinfließt. Das heißt, der oder die Kollegin sieht das dann direkt, sagen wir mal, neben dem Textfeld und kann dann darauf basierend schreiben. Das ist dann im Normalfall schon länger als das, was publiziert wird. Also es ist mehr drin an Briefing. Aber es ist mit der Zeit immer besser geworden. Also ich meine, das wirst du ja auch kennen. Ich meine, wir haben jetzt inzwischen, ich glaube, 1200 Ausgaben publiziert. Die liegen alle in der Datenbank. Die KI weiß inzwischen, was sind Daten und relevante, also was sind Themen, die uns wichtig sind, was sind Zahlen, auf die wir schauen und so weiter. Und ist das schon relativ gut, ich sag mal, die Kernthemen rauszusuchen.
Warum schreibt deiner Meinung nach noch ein Mensch dann den Newsletter? Also liegt es daran, dass wir sozusagen, dass ihr das einfach bewusst nicht zulassen möchtet, dass da ein Kontrollmechanismus drin ist? Oder liegt es wirklich an der Qualität, die KI bisher vielleicht noch nicht erreicht, die einfach der Mensch dann?
Gute Frage. Ich glaube, es ist eher die Qualität tatsächlich. Also ich glaube, wir schauen drauf. Und wenn du kannst ja es ja also offensichtlich komplett KI generieren lassen. Also das ist nicht das, technisch ist das ja gar keine Herausforderung. Und wir sehen dann schon auf die Texte, das haben wir alles schon probiert, und du schaust drauf und sagst dir, ja, geht. Also da muss man auch ehrlich sagen und mal ein bisschen von unserem journalistischen Ethos ein bisschen, also wir haben das auch mit Lesern getestet und 90% der Leute haben die nicht, also denen war das relativ wurscht, ehrlicherweise. Die haben die Texte, die KI-generierten Texte gelesen und haben gesagt, ja, finde ich gut. So. Und dann aber gibt's natürlich, merkst du selbst dann auch, wenn du aus dem Journalistischen kommst, an den Ecken ist es unsauber und nicht so, wie wir es wollen. Und das ist wirklich diese, ich sag mal, die letzten 20% Qualität und die würdest du, also das ist super schwierig. Also wir haben es nicht geknackt bisher, weil wir auch wahnsinnig viel mit so Humor arbeiten. Wir hinterlegen ja irgendwelche YouTube-Clips bei bestimmten, also wenn es irgendwie lustig ist, hinterlegen wir mal irgendwie eine Referenz, weiß nicht. Hatten jetzt bei VW auf die Eins, war so ein Thema rund um Verkaufszahlen, dass VW wieder einer der deutsche Autobauer ist, der meisten Autos verkauft. Dann hinterlegen wir halt den Clip von Florian Würz, der irgendwie Kartoffeln auf die Eins sagt. Ja. Das sind so Sachen, also da kannst du KI lange trainieren, das wird nicht, also wird noch dauern, glaube ich. Und es sind aber genau die Sachen, die Leser merken und worüber sie sich freuen. Mhm. Und das heißt, der Wert dieser kleinen Sachen ist so hoch, dass es keinen Sinn macht, die zu automatisieren.
Ich bin ja auch Cruncher.
Sehr gut.
Und habe natürlich eure Newsletter gelesen und gesehen, dass die Autoren dort eben auch namentlich erwähnt werden und auch sehr prominent letztendlich da gefeatured werden. Glaubst du, das ist wichtig?
Ich glaube, es ist uns wichtig, weil wir tolle Kollegen haben und ich mich immer freue, wenn die irgendwie auch die gesehen werden und die Bühne bekommen. Ich glaube, den Lesern ist es ein Stück weit wichtig zu sehen, dass da Menschen dahinter stehen und dass da Menschen auch, ich sag mal, auf journalistische Standards achten. Ich würde es aber, also ist mal so ein bisschen die Frage, ne? Also ich glaube, dass Medienprodukte auch oft ohne Gesicht gut auskommen und ich glaube, dass Journalisten, und da zähle ich mich ja dazu, dazu neigen, das zu hoch zu hängen, wer da jetzt genau drunter steht. Also ich glaube, es gibt sicherlich tolle Journalisten, die ein eigenes Following haben, aber ich glaube ganz oft, also ich meine, der Economist schreibt auch nichts drunter und hat auch noch kein Vertrauen verloren deshalb. Also ich glaube, das ist so ein bisschen immer aus der journalistischen Perspektive was anderes, ja.
Glaubst du denn, Morning Crunch könnte voll KI automatisiert funktionieren?
Kurzfristig ja, mittelfristig nicht.
Also warum mittelfristig nicht?
Weil wir schon sehen, dass Open Rates, also die Öffnungsraten, die Frequenz, mit der Leser lesen und das, ich sag mal, die Interaktion mit den Texten und natürlich auch mit, am Ende verdienen wir damit Geld, mit Werbeanzeigen und so, davon abhängt, dass jemand einen menschlichen Touch reinbringt. Also These ist schon und dass wenn wir da komplett nur noch auf KI setzen, dass das deutlich weniger, ich sag mal, Engagement in dem Sinne mitbringen würde und dass dann langfristig die Marke sehr leiden würde.
Wäre für dich denn das Umgekehrte denkbar? Also könnte man Morning Crunch komplett ohne KI machen und nur noch mit Menschen?
Ja, könnte man, dann müsste man nochmal betriebswirtschaftlich draufschauen.
Okay. Wie würdest du das betriebswirtschaftlich bewerten?
Naja, ich glaube, also wir sind jetzt so, dass wir profitabel damit fahren können mit dem Kerngeschäft. Ich glaube, wenn du da jetzt nochmal, also die Grenze nach oben gibt's ja nicht. Du könntest da jetzt noch 5 oder 7 Leute hinsetzen, glaube ich. Das würde dem journalistischen Produkt wahrscheinlich auch nochmal gut tun. Obwohl ich weiß gar nicht. Also im Endeffekt, wenn du es ohne KI machen würdest, bräuchtest du wahrscheinlich, ist jetzt so aus der Hüfte geschossen, 2 bis 3 Leute mehr, würde ich sagen.
Also ging es. Aber ohne KI heißt dann für dich natürlich, also ich meine, ein Stück weit ist es ja auch gar nicht mehr möglich ohne KI, oder?
Genau, und das ist also ein bisschen, also und vor allen Dingen, ich glaube, wir müssen so ein bisschen unterscheiden. Also was wir ja schon, das eine ist ja KI im Editoriellen, worüber wir jetzt reden.
Ja.
Wir nutzen ja KI in der Firma sehr aktiv. Also das ist bei uns, also alles, was so, ja, die Standardprozesse angeht, sowieso, da versuchen wir so viel KI reinzuholen wie möglich. Und wir arbeiten natürlich auch an, ich sag mal, eher werbeseitigen Produkten, die stark KI-enabled sind. Also ohne jetzt zu tief auszuholen, Newsletter sind eigentlich ein Format, in dem es sehr wenig Transparenz gibt für Werbetreibende, wer da klickt, wann der geklickt wird, ob das jetzt die gleiche Person ist, die 2-mal klickt und so weiter. Und da haben wir jetzt was gebaut, das eben Werbetreibenden den Live-Zugang gibt zu ihren, also ein Dashboard, wo sie sehen können, hey, da wird gerade das und das wird geklickt, was ist das, die Durchschnittsdemografie dieser Klickenden zu dieser Uhrzeit und so. Das haben wir natürlich auch stark mit KI gebaut. Das sind also Sachen, genau, die sind jetzt weg vom Editoriellen.
Lass uns doch nochmal zum Ausgangspunkt und auch der Debatte um KI in der Medienbranche gehen. Vielleicht fangen wir mal an mit dem Statement vom Spiegel, vom Spiegel-Chefredakteur jetzt eben zu sagen, wir verzichten auf KI beim Schreiben und beim Umschreiben komplett. Wie blickst du da drauf?
Also vollen Respekt, also kann man gerne den Weg gehen. Ich glaube, der Spiegel ist natürlich...
Ja, das klingt jetzt nicht so,
ich glaub da nicht,
als würdest du da so dran glauben.
Ja, nein, ich glaube, für den Spiegel kann das ein gangbarer Weg sein. Ich glaube aber, dass der Spiegel einer der wenigen ist, bei denen das geht. Ich glaube, der Spiegel hat eine Leserschaft, die eventuell vielleicht bereit ist, eine KI-freie Zusatzzahlung zu leisten letztlich, oder der bereit ist, dafür zu zahlen, und dem das auch sehr wichtig ist, dass da eben alles, also wirklich ohne KI geschrieben wird. Ich finde das so ein bisschen schwierig. Also ich finde das, als Chefredakteur macht sich so ein Statement natürlich, glaube ich, auch gerade zu der Zeit mit der Debatte ganz gut. Ich glaube, die Frage ist natürlich schon, also man muss es ja nicht alles verdammen. Es ist ja nicht alles schlecht, was KI macht. Und ich glaube, sich Wege zu überlegen, KI sinnvoll einzusetzen, ist meines Erachtens schon Aufgabe auch eines Medienunternehmens. So, deswegen, ich will den Kollegen vom Spiegel da jetzt nicht reinfunken. Das müssen sie selbst wissen. Ich glaube, also aus meiner Sicht, ja, der Spiegel macht ja auch nochmal einen besonderen Journalismus. Mhm. Ich glaube, das ist anders in einem, ich sag mal, diversifizierteren Medienhaus wie bei euch oder in anderen größeren Medienunternehmen. Für diesen einen Anwendungsfall kann das vielleicht sinnvoll sein oder kann das klappen? Sagen wir mal so, es kann klappen. Ob es jetzt so sinnvoll ist, weiß ich ehrlicherweise nicht.
Kannst du die Empörung nachvollziehen, dass man einen Kolumnisten und ehemaligen Chefredakteur seines Amtes enthebt, wenn dieser KI-Texte schreibt und das nicht kennzeichnet?
Ja, natürlich. Also ich glaube, was ich daran so interessant finde, dass es nicht den Lesern auffällt, sondern dann irgendwann im Unternehmen wahrgenommen, also auffällt intern, weil der Knackpunkt war, dass er sehr viel publiziert hat und man sich irgendwann gefragt hat, wann schreibt er die Texte alle? Aber das ist so ein bisschen die Frage, die sich immer wieder stellt für mich. Große Empörung. Ich kann das verstehen, dass das natürlich für einen Medienkonzern, Vertrauen ist die Kern, ich sag mal, das ist das wichtigste Gut, was ein Medienunternehmen hat. Aber ich finde es sehr einfach, diese Empörung. Und ich finde, man müsste sich ja ehrlicherweise fragen, erstmal, ist es Lesern aufgefallen? Also haben die Leser das wahrgenommen, dass das ein Problem ist? Wenn ja, dann Riesenproblem. Wenn nicht, muss man sich überlegen, wie geht man damit um? Weil wenn das bei den Lesern gar nicht so ein Riesenthema ist, dann muss man sich schon überlegen, gibt es da Wege, KI sinnvoll einzusetzen? Und dann finde ich, ist es, wie gesagt, sehr einfach zu sagen, oh Gott, der hat KI genutzt. Also ich glaube, im Endeffekt ist ja die Frage eher, okay, das passiert sowieso. Und ich, also auch um das zu sagen, ich bin ja jetzt nicht der Advokat, der rumläuft und also im Sinne von benutzt alle KI, sondern ich glaube, das ist ja die Realität. Also ganz viele Newsrooms längst KI-enabled sind, ohne das vielleicht zu wollen oder zu wissen. Also ich glaube, dass da schon deutlich mehr KI genutzt wird, als das vielleicht immer in den Richtlinien des Unternehmens steht. Die Frage ist ja dann, wie kannst du sinnvolle Wege finden, es einzusetzen? Mhm.
Wir sehen ja auch Statistiken, die zeigen, dass mittlerweile die überwiegende Mehrheit der Inhalte, die im Internet sind, eben KI generiert sind, vermutlich. Das zeigt ja auch, dass es eigentlich schon omnipräsent ist, die Inhalte, und relativ schwer ist, da rauszuhalten. Wie siehst du das in der Politik? Also wir haben jetzt ja auch Carsten Wildberger, der in Verruf geraten ist, weil er eben seine Reden mithilfe von KI hat schreiben lassen.
Auch da wieder. Ich meine, das ist ja die Realität. Also wie ich das finde, ist ehrlicherweise sekundär. Ich glaube, das ist einfach der Weg, den die Dinge gerade gehen. Und die Frage ist auch da wieder, KI einzusetzen, das wird so sein, das bringt Zeitersparnis und was auch immer ihm da noch so an Vorteilen eingefallen ist, warum das so ist. Ich glaube, die Frage ist auch da wieder, kann man das optimieren? Kann man den Einsatz von KI da besser gestalten? Kann man schauen, wo, also ist es bei der Rede vielleicht der falsche Einsatzpunkt, vielleicht nutzt man es anderswo bei der Vorrecherche zur Rede und so weiter. Also ich glaube, darüber kann man diskutieren. Ich glaube, jetzt zu sagen, nee, also es ist wichtig, dass ein Minister seine Reden alle selbst schreibt und per Hand schreibt. Ich glaube, das ist jetzt nicht das Qualitätsmerkmal, auf das ich jetzt schaue bei der Bewertung von der Arbeit von Ministern. So.
Irgendwie so ein Bild im Kopf, wie so ein Minister an einem schweren Schreibtisch sitzt mit einem Füller.
Ist auch toll. Also Rede schreibt. Tolle Reden hallen nach und es ist alles gut, alles richtig. Ich glaube, es ist so ein bisschen gespielte Empörung. Also
ja. Ich frage mich manchmal, ob sozusagen diese Frage, ist das KI oder ist es nicht KI, überhaupt die richtige Frage ist, die wir stellen. Wie siehst du das?
Sehe ich auch. Also ich glaube im Endeffekt Journalismus, also jetzt um das auf Journalismus zu münzen, können dann gleich wieder in den größeren Kontext. Aber ich glaube, im Endeffekt ist doch die Frage, warum lesen Menschen Dinge und was interessiert sie und warum ist es, was macht guten Journalismus dann wirklich aus? Weil zeitgleich, also wenn wir sehen, dass am Ende den Leuten also gar nicht unbedingt wichtig ist, dass das jetzt menschlich verfasst ist, sondern dass sie die Informationen bekommen und dass sie vielleicht informiert sein wollen und so weiter, da muss man sich ja schon fragen, dann ist, wie du sagst, nicht die Frage, oh, ist das jetzt KI oder nicht und sondern die Frage ist ja, wo sind die Inhalte, die die Leute wirklich interessieren und wie können wir den Leuten das zugänglich machen? Und ich glaube, das ist die viel spannendere Frage und um es konkret zu machen, ich finde immer so, zum Beispiel bei vielen Magazinen, die starken Food-Content haben, wo viel auch über Rezepte läuft. So, da ist es, glaube ich, für den Käufer dieses Magazins letztlich unerheblich, ob das Spaghetti-Bolognese-Rezept jetzt die Redakteurin oder der Redakteur geschrieben hat oder ob das KI-generiertes Rezept ist, weil wenn es am Ende schmeckt, sind wir alle
Hauptsache happy. Hauptsache
schmeckt. Genau, dann ist auch gut. Und ich glaube, das ist jetzt, ne, das gar nicht, weil ich der Redakteurin oder dem Redakteur den Arbeitsplatz strittig machen will. Ich glaube, es ist einfach so, dass es am Ende dann nicht da, in dem Fall nicht relevant ist, ob es KI ist oder nicht KI.
Ist nicht am Ende das Entscheidende, ob sozusagen der Kunde oder die Kundin, die ein Nachrichtenprodukt, ein journalistisches Produkt konsumiert, rezipiert, wie auch immer man das nennt, ob die sozusagen Gefallen daran findet?
Total. Frage. Ja, eben. Also ich glaube, das ist die Frage, da gibt's nochmal Grenzen. Ich glaube, es gibt ja schon auch einen richtigen Impuls im Journalismus manchmal zu sagen, nee, wir schreiben auch die Sachen, die jetzt vielleicht nicht jeder lesen will. Und es gibt Recherchen, die wären nicht, nach der reinen Logik wären die nicht passiert. Und ich glaube, das ist gut, dass sie passiert sind. Ich glaube, viele Investigativrecherchen sind aus der Logik heraus nicht verargumentierbar, weil am Ende es nicht genügend Leute gibt, die das lesen oder, ja, also es ist leider so. Das heißt, ich finde es schon richtig, dass man an gewissen Punkten sagt, nee, also nicht alles nur so, wie es der Kunde am Ende haben will, sondern wir haben da auch einen gewissen Anspruch und ein gewisses, ich sag mal, ja, eine gewisse Verantwortung. Ich glaube aber, das ist wirklich die Eisspitze vom Journalismus und das sind die wichtigen Themen. Ich glaube, da gibt es sehr viel, wo das, was du gerade beschreibst, zugreift.
Vielleicht noch eine Dimension, über die wir, glaube ich, sprechen sollten, in Bezug auf KI-Nutzung in der Medienbranche, ist, glaube ich, die auch viel zu wenig geführt wird, meiner Meinung nach, die Debatte. Nämlich, das fällt auch einfach oft so unter den Tisch. Man sagt KI oder nicht KI. Ja. Aber die Arten und Weisen der Nutzung, die sind ja zum Teil fundamental unterschiedlich. Und wenn man sich dann zum Teil die Reden anhört von einigen Politikern, die dann auch die KI benutzt haben, dann, und man ist ein bisschen geübt in den typischen Floskeln der KI-Chatbots, dann findet man diese wieder. Ja, und da kann man natürlich sich die Frage stellen, ist es nicht vielleicht auch ein Stück weit ein Thema der Meisterschaft der Technologie? Und wie blickst du darauf? Weil ich meine, ihr habt euch ja sozusagen als First Mover, würde ich jetzt mal sagen, 2023 dafür entschieden, KI direkt in euren Produktionsprozess zu integrieren. Ist es jetzt von heute, aus eurer heutigen Sicht, ein Stück weit auch ein Asset, dass ihr sagt, wir haben Erfahrung, wir können KI nutzen, aber wir stehen halt nicht an dem Punkt sozusagen null. Wir nutzen ChatGPT oder Claude oder irgendeinen anderen Chatbot und sagen, bitte schreib mir einen Text über bla bla bla, sondern ihr habt so ein komplettes System gebaut.
Ich glaube, das ist ein Wahnsinnsvorteil für uns, jetzt nicht auf der Gesamtbühne. Ich glaube, wir profitieren davon total. Wir profitieren auch davon, dass die Kollegen seit Tag 1 sich mit diesen Technologien auseinandersetzen und dass wir eigentlich, würde man sagen, sehr innovationsoffenen Redaktionsprozess haben, in dem Kollegen auch auf mich zukommen und sagen, hey, guck mal, ich habe das mal ausprobiert, am Wochenende mit dem Modell mal herum experimentiert und finde, das und das funktioniert sehr gut, weiß ich nicht, Grafiken und so weiter, lass uns das doch mal anschauen. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil, den wir haben, dass wir nicht diese Haltung irgendwie KI versus Journalist haben, sondern dass eben unsere Journalisten von Tag 1 mit KI arbeiten, also Tag 1 bei uns. Absolut. Genau, ich glaube, da haben wir auch ab und zu wieder Sachen gelernt, die gingen, zeitweise haben wir gedacht, okay, das können wir alles so lösen, da kann man mit KI viel machen. Und dann irgendwann gemerkt, nee, ist doch besser, wenn wir es wieder selbst machen. Also ich glaube, dass dieses Hin und Her, das jetzt so auf der großen Bühne gerade passiert, das sehen, haben wir im Kleinen bei uns ja auch immer wieder. Ne? Dieses komplett, lass uns mal schauen, können wir das nicht, diesen kleinen Teil nicht komplett automatisieren? Und dann läuft es 2-3 Tage gut und dann denken wir irgendwie, boah, so ganz richtig ist es nicht. Und so, also dieser.
Kannst du das konkreter machen?
Ja,
vielleicht eine Geschichte mal dazu erzählen?
Wir haben zum Beispiel in den Briefings unten immer so einen Abschnitt, wo wir News-Geschichten zusammenfassen am Ende, wo wir hinführen zu Recherchen von Kollegen und wo wir sagen, hey, guck mal, ein guter Deep Dive zum Thema, ich weiß es nicht, Unicredit und Commerzbank von den Kollegen von der FAZ und verlinken dann raus. Und diese Beschreibung und so, da haben wir gedacht, das können wir vielleicht sogar ganz automatisieren. Das haben wir dann 2-3 Mal gemacht und dann haben wir gesagt, nee, also das geht nicht. Gerade weil es so ein kurzes Format ist. Wir dachten, ja, vielleicht in der Kürze kriegt es das hin, aber gerade das Kurze war schwierig.
Ich würde gerne nochmal auf einen weiteren Aspekt eingehen. Ne? Also ihr nutzt KI, glaube ich, auf eine Art und Weise, dass man das gut nachvollziehen kann für Recherchezwecke, sozusagen auch zur Aufbereitung der Informationen, die ihr nachher in dem Newsletter benutzt. Ihr habt mal gesagt, ich glaube, dem OMR, welche Quellen ihr da benutzt, zum Beispiel dann unter anderem auch von der Financial Times und auch vom Handelsblatt. Jetzt ist es natürlich auch so, man kann sich die Frage stellen, ist das sozusagen, wie ist das für euch? Seid ihr ein Stück weit auch Nutznießer des Journalismus von anderen?
Ja und nein. Also gute Frage und natürlich wiederkehrende Frage, die wir immer wieder auch mit uns selbst intern besprechen. Also ich glaube, man muss vielleicht so ein bisschen mal konkretisieren. Was wir natürlich machen, ist Informationen. Also zum Beispiel heute sitzt die Fed, die US-Zentralbank zusammen und wird entscheiden, wie sie den Leitzins setzt. Die Informationen jetzt darum, die konsumieren wir, die lesen wir über, also ich sag mal, die lesen, also beim Handelsblatt, bei der FT und bei anderen wird dazu auch geschrieben. Da gucken wir natürlich, was die Kollegen schreiben und nutzen natürlich auch Analysen von denen mit und schreiben dann unsere eigene daraus. Und ich glaube, in dem Prozess, natürlich sind wir Nutznießer im Positiven, also wir gucken natürlich, was Kollegen machen. Ich glaube, dass wir natürlich durch die Art und Weise, wie wir letztlich die Themen bei uns präsentieren und wie wir da rangehen und wie wir das zugänglicher machen für eine andere Zielgruppe und so, nochmal was Eigenes beisteuern, was die anderen nicht so haben und nicht tun. Und auch da wieder, ich glaube, im Endeffekt, dass in der Redaktion jemand sitzt und andere Quellen oder andere Medien liest und vielleicht eine Reuters-Meldung und eine dpa-Meldung nutzt und so weiter. Ich glaube, das ist jetzt also schon auch Realität in jedem Medienhaus. Das, ja, also deswegen bin ich da, glaube ich, nicht so kritisch. Was wir schon natürlich auf der anderen Seite auch sehen, ist, dass wir ja immer rauslinken, wenn wir uns auf Quellen beziehen, dass wir ja auch letztlich auf die Paywalls und so weiter von den Kollegen hinführen. Also dass auch ein Handelsblatt durch uns Leser bekommt. Wir sprechen ja auch viel mit denen und überlegen, wie wir auch noch mehr zusammenarbeiten können an bestimmten Stellen. Und ich glaube, ich würde das nicht so konfrontativ da sehen. Also, okay. Ja.
Also ihr generiert im Prinzip auch Traffic, den Medien.
Ja, das will ich jetzt aber gar nicht im Sinne von, wir sind irgendwie die Ritter und geben ihnen jetzt so. Das ist es nicht, aber ich glaube, es ist letztlich für uns, ich glaube, der Hauptpunkt ist, klar, wir greifen auf Informationen zu, letztlich, egal wo die jetzt erscheinen, das sind Informationen, die wir natürlich auch nutzen. Wie wir die dann einordnen und wie wir die kontextualisieren, dass wir aus einer Meldung, ich weiß nicht, EZB senkt Leitzins um 50 Basispunkte aus dem Handelsblatt machen, irgendwie weiß ich, ja, also unseren eigenen Text dann machen, der deutlich zugänglicher für jüngere Leser ist und so. Ich glaube, das ist dann nochmal ein separates Thema. Ja.
Vielleicht noch eine zweite gemeine Frage zu eurem Geschäftsmodell. Man könnte jetzt ja sagen, ihr nutzt KI an vielen Stellen eures Produktionsprozesses. Was hindert denn eigentlich eure Cruncher daran, einfach selbst KI zu nutzen, um genau auch an diese Informationen zu kommen?
Gar nicht. Ich kann ja.
Ja,
auf jeden Fall.
Also aber ist es nicht, findest du das jetzt nicht doof? Also nö, aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive?
Nee, also sollen Sie gerne. Also das finde ich cool. Einer der Kollegen, der jetzt bei uns arbeitet, hat uns ursprünglich mal geschrieben, weil er sich selbst sein eigenes Morning Crunch gebaut hat.
Okay.
Und uns das einfach erzählt hat, wie er das so gemacht hat und was ihn bei uns stört und was er bei sich gelöst hat. Und der arbeitet jetzt bei uns. Also super cool. Den haben wir abgeworben von sich selbst sozusagen. Also ich glaube, nee, da das ist kein Problem. Also es ist ja wieder das, was ich anfangs meinte. Ehrlicherweise auch unerheblich, wie ich das finde, weil de facto wird es passieren und es machen Leute und es ist der Gang der Dinge, dass Leute sehen, hey, das kann ich ja selbst auch und sich dann selbst ihre eigenen Briefings bauen. Bei uns kriegen sie natürlich nochmal ein paar Sachen, die sie nicht bekommen, wenn sie es über die reine KI lösen. Also ich glaube, den menschlichen Touch und die Analyse und auch vor allen Dingen die Kuration, was sind überhaupt die Themen, die heute richtig wichtig sind. Solche Themen, die sind dann natürlich bei uns, sage ich mal, die kriegen sie bei uns. Aber klar, also wenn du jetzt sagst, du willst das gerne auf dich zugeschnitten haben und so, klar, dann ist das ein gangbarer Weg.
Das eine sind ja quasi die Cruncher selbst, also eure Leserinnen und Leser, die dann sich selbst quasi da eine Lösung bauen könnten, um an diese Informationen zu kommen. Das andere sind vielleicht aber auch Mitbewerber, die natürlich ja auch quasi das ganz ähnlich machen können wie ihr, mit KI ein Newsletter zu. Also wahrscheinlich könnte man den mittlerweile sogar one-shotten.
Man könnte es probieren.
Ja. wie ist da deine Erfahrung aus den letzten 3 Jahren? Also habt ihr sozusagen mit viel Wettbewerb zu kämpfen? Und wie ist es, siehst du das als eine potenzielle Bedrohung, dass da einfach?
Nee, ich sehe es also tatsächlich wirklich nicht als Bedrohung. Ich glaube, was wir schon gesehen haben, was auch irgendwie schön ist als Bestätigung, dass es jetzt viele Newsletter im deutschsprachigen Raum gibt, die unseren Aufbau haben. Also was ist passiert, warum ist das wichtig und so weiter. Das waren so Bausteine, die wir von Tag 1 haben, die jetzt in anderen Newslettern auch auftauchen. Völlig fein. Also da jetzt gar keine, also auch das wieder am Ende, also kannst ja kein Copyright auf das Format mal anmelden. Dass jetzt jemand uns 1:1 nachbaut, glaube ich, habe ich wenig Sorgen, weil wir schon natürlich über die Jahre, über die Zeit eine gewisse Marke aufgebaut haben, die bei bestimmten Lesern auch, ich würde mal sagen, emotional was auslöst und die auch so ein bisschen von ihrem Indie und unabhängigen Flair, würde ich mal sagen, lebt. Und also wenn da jetzt jemand anderes kommt und sagt, du, wir machen exakt das Gleiche, würde ich sagen, also dann lass mal überlegen, ob das nicht vielleicht zusammen, also irgendwie macht jetzt nicht so viel Sinn, aber wenn man sagt, hey, wir machen das gleiche Format für, ich weiß es nicht, wir sind jetzt im Finanzbereich, macht das jetzt für Sport oder für Gesundheit oder für Politik, würde ich sagen, klar, also ich kenne auch jemanden, der das tatsächlich im Lokaljournalismusbereich macht gerade und da helfen
Im
wir.
Im Lokal?
Lokaljournalismus, ja, da helfen wir gerne, also im Sinne von, dass wir irgendwie einmal teilen, wie wir genau unsere Workflows aufgesetzt haben. Also da.
Okay, eher kollegial.
Ja, ich glaube, dazu ist zu viel Raum.
Ja. Wie läuft es denn geschäftlich bei euch?
Nein, es läuft gut. Also wir können, habe ich ja vielleicht schon kurz erwähnt, genau. Also wir sind so, dass wir Gehälter gut zahlen können, dass wir davon auch leben können, dass das Unternehmen wachsen kann. Aber was wir natürlich schon machen, wir bauen ja an 2-3 Stellen neue Produkte. Wir überlegen uns ja neue Sachen auch jenseits vom Newsletter. Und da müssen wir natürlich investieren. Deswegen haben wir auch externes Geld eingesammelt. Und das hilft natürlich auch, ja. Aber es läuft wirtschaftlich so, dass wir davon, sag mal, das Kerngeschäft gut finanzieren können.
Wo siehst du euch in der Zukunft?
Das ist jetzt eine sehr breit offene gestellte Frage. Ich glaube, wir werden aus dieser Newsletter-Welt, aus der wir kommen, ein Stück weit auch herauswachsen. Also wir sind jetzt schon auch an dem Punkt, im September kommt unsere App. Wir werden so ein bisschen weggehen von dem reinen Newsletter-Produkt. Ich glaube, dass wir so ein bisschen mehr Richtung Ökosystem im Finanzmedienbereich gehen werden und mal schauen. Also ich glaube, wir sind im deutschsprachigen Raum sehr happy. Wir gucken uns natürlich auch die Schweiz genauer an. Wir gucken uns Österreich auch an. Und das heißt, das sind so, glaube ich, die Wachstumsthemen. Ja.
Ihr habt, glaube ich, gestartet mit einem Finanz-Newsletter. Ja. Mittlerweile gibt es sieben?
Sieben, genau. Davon drei täglich, vier wöchentlich.
Was ist der neueste, der dazugekommen ist?
Materials, Rohstoffe, Öl und auch Gold, aber vor allen Dingen Öl. Das ist, also da schreiben wir über was, also es erscheint wöchentlich, was passiert jetzt in Hormuz, aber auch eben, also Materials im Rohstoffsinne, also was ist mit Kupfer gerade los, was Rare Earths, also die seltenen Erden, die in den Solarpanelen drin sind und so weiter, die in Elektrofahrzeugen sind, wie sehen die Lieferketten dort aus, was passiert in China gerade, das sind so die Themen, wo wir sehen, da sind echt, also da sind Öffnungsraten teilweise jenseits von 70%, wo die Leute wirklich echt interessiert sind. Ist natürlich kleiner, ne? Ist ja, also ja, aber ja, das war das neueste Thema.
Was ist vielleicht noch ein achter Newsletter, der noch kommen könnte?
Wir haben noch Pharma auf der Liste. Mhm. Das ist aber, sehen wir auch so ein Thema, das sehr zyklisch ist, also sehr davon abhängt, was gerade in der Welt passiert. Das war es gab ja so einen Biotech-Boom vor ein, zwei Jahren, riesig, ist inzwischen nicht mehr so stark nachgefragt. Ich glaube, wenn ich jetzt so aus der, also wir probieren gerade viele Sachen auch aus, wir testen mit den Lesern. Ich glaube, wo wir schon sehen, dass Interesse ist tiefer in einzelne Investmentthesen reinzugehen. Mhm. Da kommen wir eigentlich nicht so ganz her, aber zu sagen, okay, wenn ich jetzt als junger Anleger irgendwie glaube, dass ich ein Value-Investor bin, also in Aktien investiere von Firmen, die sehr nachhaltiges, also wirtschaftlich nachhaltiges Unternehmen bauen und so, dann würde ich gerne jede Woche dazu mehr erfahren, wie ich mich da selbst positioniere. Also wirklich mehr in Richtung eigene Investmentstrategien und so. Das ist das, was nachgefragt ist. Ist natürlich ein bisschen weg von unserem eher News-Anspruch. Genau, da gucken wir gerade so ein bisschen.
Eher so Finance Education oder genau, sowas, kann man das
genau.
So nennen?
Ja, okay. Genau.
Ja, spannend. Vielleicht letzte Frage, was für ein Newsletter würdest du schreiben, wenn du es dir ganz frei aussuchen könntest?
Wahrscheinlich über Fortuna Köln, die aufgestiegen sind aus der vierten, also aus der Regionalliga West in die dritte Liga. Ich glaube, das würde ich machen, weil ich dann hoffentlich auch einfach keine Ausrede hätte, nicht mehr zu spielen zu gehen und öfter im Stadion sein könnte. Bei warmem Bier und einer kalten Wurst, so wie ich das für drittklassigen Fußball gehört. Ich glaube, genau, das würde ich gerne machen. Und sonst, ach, es gibt so viele Ideen, so viele Themen. Letzte Woche saß ich mit jemandem zusammen, der macht einen Newsletter für Fliegenfischen. Sehr erfolgreich, kann davon gut leben. Finde ich auch, also ich bin jetzt nicht Fliegenfischer, aber ich glaube, da fallen mir ein paar andere Hobbys ein. Ja.
Würdest du da trotzdem die KI nutzen?
Ja, immer. Also ich glaube, das ist wieder so die Kerneinsicht doch, oder? Also so wie, ich glaube, wie wir beide oder zumindest ich so da drauf schaue, am Endeffekt, klar, also da, wo sie mir hilft und wo sie Mehrwert schafft, ja. Und ich glaube, da muss man dann als Mensch sein Hirn anschalten und sagen, naja, an dem Punkt eben nicht. Und ich glaube da, und vor allen Dingen auch, also Schreiben macht ja auch Spaß. Also klar kann man es alles durchautomatisieren, aber wenn ich jetzt über Fortuna Köln schreiben dürfte, würde ich das, glaube ich, per Hand machen.
Das ist das zweite Mal heute, dass ich über KI spreche und das zweite Mal, dass mir jemand sagt, wir sollten doch öfters mal das Hirn wieder einschalten.
Echt? Okay.
Also vielleicht ist es so einfach, aber dann doch ein roter Faden, der sich durchzieht.
Du, vielleicht. Ich will auch gar niemandem absprechen, dass sie alle die Hirne ausgeschaltet hätten. ich glaube nur, die Verführung ist groß, alles zu machen und es ist Wahnsinn, was geht. Und ich glaube dann immer wieder, sich zurückzubringen und zu sagen, ey, was davon macht wirklich Sinn und ist nachhaltig, ich glaube, das ist der Schlüssel. Und ich glaube, da sind auch die Use Cases, die dann nachhaltig wachsen und nicht die irgendwie KI auf alles werfen und dann kurzfristig sich freuen. Ich glaube, ja.
Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Paul, herzlichen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir alles Gute mit Morning Crunch und auch ganz persönlich und bin gespannt auf den Fortuna Köln Newsletter, der hoffentlich irgendwann erscheint.
Du kriegst die Nullnummer dann. Ja.
Danke, dass du hier warst. Vielen Dank.
Danke.
Gibt es noch Fragen?
Ja.
Bei euren Reichweiten macht es total Sinn, dass ihr mit Werbung finanziert, verstehe ich super cool. Gab's oder gibt es oder vielleicht auch für zukünftige Produkte auch eine Verplussung, die ihr immer angedacht habt?
Ja, absolut. Also ich glaube, wir schauen natürlich, wir haben uns immer überlegt, kann man eine Paid-Version des Newsletters machen, haben das aber sehr schnell verworfen, weil bei der Zielgruppe und bei dem, was wir machen, glaube ich, die Zahlungsbereitschaft, wir haben es nie wirklich getestet, aber nicht extraordinär. Also es wäre jetzt, glaube ich, nicht der Case. Was wir aber sehen, ist, dass bestimmte Sachen die Leute, also dass für bestimmte Sachen die Leute bereit sind zu zahlen. Und dazu zählt vor allen Dingen Personalisierung. Aktuell kriegt ja jeder den gleichen Newsletter. Was wir jetzt bauen über die App, ist, dass du dein Trade Republic, dein Commerzbank, dein wie auch immer Konto an die App anschließen kannst und dann sozusagen komplett personalisiert die Inhalte bekommst, die für dich als Anleger, als junger Mensch, der irgendwie investiert, dass die Informationen, die für dich da spezifisch relevant sind, die ausgespielt werden, auf dich zugeschnitten. Wir sehen dann, ey, bist du jemand, der täglich investiert, bist du jemand, der einmal das macht und dann liegen lässt und können dann ganz anders dir Inhalte ausspielen. Also dieses Personalisierungsthema, da sind Leute bereit zu zahlen und dann sehen wir natürlich tiefere Analysen, was wir jetzt auch gemacht haben, ist echt tief reingehen in einzelne Firmen, zu schauen, was passiert da eigentlich, also Stichwort Insiderhandel. Das klingt immer so negativ, aber es gibt ja auch einen offiziellen Insiderhandel, zu schauen, was passiert gerade bei bestimmten Firmen, also so richtig tief reinzuschauen. Das sind Sachen, da sind Leute dann bereit zu zahlen und das würden wir dann auch verkaufen, aber das wären dann eigene Produkte. Ich glaube, der Newsletter oder die Briefings bleiben auf jeden Fall frei.
Danke.
Gerne.
Ihr seid ja bei dem Newsletter in Textform. Es gibt ja auch Briefings viel über Audioformate. Mhm. Habt ihr darüber mal nachgedacht, um auch andere Nutzer nochmal über ein anderes Medium abzuholen?
Ja, wird total oft nachgefragt. Wir haben überlegt, wie wir es lösen. Und also vielleicht finden wir heute Abend hier eine Lösung. Also, weil ihr habt das Medienwissen auch nochmal. Also was wir durchgespielt haben, war, okay, komm, wir machen eine komplett KI-generierte Version, kennzeichnen die auch so. Da gibt's ja auch schon einige tolle Piloten und verschicken das per WhatsApp oder wie auch immer an unsere Leser. Wir haben dann gemerkt, die Qualität ist ehrlicherweise nicht so, wie wir sie uns wünschen, weil viel bei uns geht über Wortwitze, bisschen Humor hier und da. Und das funktioniert einfach nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Dann haben wir gedacht, okay, komm, dann machen wir es halt selbst jeden Morgen 5 Minuten und sind dann auch zu dem Schluss gekommen, als Letztes, was braucht es noch, einen Podcast, wo zwei Typen irgendwie über die Welt reden, also irgendwie...
Hey,
sorry, das ist anderes. Nein, aber ich meine nur, das braucht's jetzt nicht und der Raum, der Space ist sehr voll. Und dann haben wir ehrlicherweise gesagt, mit den Kapazitäten, die wir haben, sehr kleines Team, stellen wir das Thema Audio und Podcast erstmal zur Seite und kommen dann nochmal zurück, wenn wir dann mehr Kappe haben. Aber es ist auf jeden Fall was immer nachgefragt wird.
Ja. Magst du uns noch was zu deinem Werdegang erzählen? Also was hast du vor Morning Crunch gemacht?
Gute Frage. Also ich habe habe in England studiert, habe dann aus der Uni-Zeit heraus das erste Mal ein Medienunternehmen gegründet. Das hieß Forum, war eine europäische Medienplattform, wo du über ein Abo eben Zugang hattest zu allen möglichen europäischen Medien, einer Le Monde aus Frankreich, einem Telegraph aus England und einer Zeit und so, und wo du dann eben über Sprachgrenzen hinweg zu bestimmten Themen lesen konntest. Die Idee war irgendwie Migration, Klima und so, das sind europäische Themen, da müssen wir auch eine europäische Plattform haben, auf der wir diskutieren. Das war in der Idee alles toll, das war dann in der Realität, glaube ich, also schwierig, weil so viele Leute gibt es dann doch nicht, die irgendwie griechische Tageszeitung auf Deutsch lesen wollen. Also traurig, aber wahr. Und das habe ich dann gemacht und dann war ich danach 3 Jahre bei Ringier in der Schweiz, dem Schweizer Medienunternehmen, und habe da viel Sportmedien gemacht und eben auch Akquisitionen gemacht. Also Ringier hat mehrere Akquisitionen gemacht, bei denen ich dann auch vor Ort sein konnte und durfte. Das heißt, ich war irgendwie länger auch in Lagos in Nigeria, war in Rumänien, in Bulgarien, Griechenland, Portugal und so. Und das war super tolle Zeit. Also für eine Medienkonzern-Karriere war das schon ein super toller Ort und bin ich total happy und vor allen Dingen auch happy, dass mein damaliger Chef jetzt auch einer unserer oder der erste Investor bei uns auch war. Also im Guten, sage ich mal, dann auch zu Morning Crunch rüber.
Danke.
Gerne.
Du meintest, wenn ihr KI quasi rausstreichen würdet und ihr zwei Personen anstellen würdet zusätzlich, welche Aufgaben würden Sie übernehmen, um KI zu ersetzen?
Super, fangen wir an, KI zu ersetzen, genau. Also ich glaube, man muss das auch präzisieren, das wäre jetzt nur im Redaktionellen. Ich glaube, in anderen Teilen, genau, glaube ich, wäre es weniger möglich. Also ich glaube, gerade was so Recherchearbeit angeht, also wir machen ja viel Finanzen oder nur Finanzen, sich da Geschäftsberichte durchzulesen, 240 Seiten oder irgendwelche Earning Calls anzuhören, das wären so Aufgaben, glaube ich, die dann die Kollegen und Kolleginnen machen würden. Beim Schreiben wird sich, glaube ich, gar nicht so viel verändern. Ein bisschen wahrscheinlich bei der Themenauswahl auch noch. Auch da hilft natürlich, dass wir diese 1500 Geschichten haben. Die KI weiß in etwa, was sind Themen, die unsere Leser interessieren. Das, glaube ich, da würde dann auch jemand sitzen und per Hand dann eben überlegen, okay, was machen wir heute? Und da hilft uns KI natürlich auch schon mit. Ja. Also, ja, wären spannende Stellen. Wäre so eher so Analyst-Rollen, würde ich fast sagen. Genau, also für uns unbezahlbar natürlich, weil es wären dann, müssten wir irgendwie Leute von Bloomberg und Co. holen und ja, die sitzen in Zürich, das wäre schwierig für uns.
Junge Menschen informieren sich ja heutzutage zunehmend über Social Media Plattformen, dann öffnet man einmal die App, findet da irgendwelche KI-Früchte, die mit einem reden oder irgendwelche laufenden AirPods, wie auch immer. Hast du das Gefühl oder eher so in Richtung Ausblick, dass durch diesen AI-Slop die Integrität von seriösen Medien sinkt?
Interessante Frage. Ich dachte, du fragst, ob wir jetzt so den Newslettern unten immer so ein Run-Through haben müssen. So ein Minecraft-Run-Through, damit die jungen Leute
das ist die Follow-up-Frage.
Genau. Nee, gute Frage. Also ich glaube, wir sind sehr wenig präsent auf Social Media. Wir sehen natürlich, was da abgeht und wir sehen ja auch, wie viel, wie du sagst, Slop da einfach rumfliegt. Ich glaube, für uns ist es ehrlicherweise ein Mehrwert, dass wir da wenig stattfinden und dass wir so ein bisschen auch als Gegenstück wahrgenommen werden. Wir haben ja eine relativ junge Zielgruppe, also Durchschnittsalter ist so 29 bis 31. Da sind natürlich auch viele, die sind Anfang 20 bei uns. Und ich glaube, die freuen sich ehrlicherweise, dass wir auf einer anderen Plattform stattfinden. E-Mail ist irgendwie erstmal, würde man jetzt nicht erwarten, hat aber, glaube ich, so ein bisschen so ein Premium-Gefühl. Also gerade, weil es eigentlich nur irgendwie mit Job und Arbeit irgendwie sonst verbunden wird. Ich glaube schon, dass gerade auf Social die Medien gewinnen, die eher auf Longform-Content setzen, die wenig, aber dafür sehr guten Content spielen. Ich glaube, dass das ein schwieriger Weg ist, also auch der geht ganz viel irgendwie, hey, wir machen KI-generierte Social Posts und wir generieren noch die Bilder dazu und so weiter. Ich glaube, das ist der ehrlicherweise, also aus meiner Sicht ein falscher Weg, weil ich glaube, dass das, wie du sagst, auf die Marke nicht gut wirkt und ich glaube auch nicht, dass das am Ende die Leser dann noch wirklich, ich sag mal, dass die dann ein positives Gefühl oder Assoziation mit der Marke aufbauen. Aber also ich bin selbst wenig auf Social und bin dann der, glaube ich, nicht der richtige Experte für. Aber das war so mein Gefühl.
Danke dir.
Danke.
Okay. Ja, vielen Dank. Dank.